Wenn ich richtig gezählt habe, ist das jetzt der vierte Abend. So lange schon. Haltet ihr das mit mir aus? Ja, ich staune auch, dass ihr das schon so lange aushält. Aber wir möchten heute Abend das Kapitel abschließen und damit auch diesen Abschnitt. Natürlich konnte man nicht auf alle Einzelheiten gleich gründlich eingehen. Morgen dann noch in der Predigt ein bisschen mehr. 1. Korinther 14 von 20 bis Vers 40. Gestern haben wir immerhin 19 Verse geschafft. Mal schauen, ob wir heute 21 schaffen. Wenn nicht, ist das nicht so schlimm. Am Schluss gibt es dann noch die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Also ich lese 1. Korinther 14 von Vers 20 bis 40. Geschwister, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Gläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige und Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt und von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Was ist nun, Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache oder Sprachenrede, hat eine Übersetzung. Alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer übersetze. Wenn aber kein Übersetzer da ist, so schweige in der Gemeinde, aber rede für sich und für Gott. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistlicher zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Daher, Geschwister, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Soweit der Abschnitt, den wir uns einmal Vers für Vers anschauen möchten. Paulus erklärt hier, in diesem Abschnitt, in den folgenden Versen zum ersten Mal, wozu das Sprachenreden von Gott gegeben ist. Und das ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang sehen. Also in Versen ab Vers 21 erklärt Paulus zum ersten Mal, wozu Gott das Sprachenreden gegeben hat. Er fängt hier an und sagt, Brüder oder Geschwister, seid nicht Kinder am Verstand oder in der Gesinnung. So können wir auch übersetzen, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene oder Vollkommene. Seid nicht Kinder am Verstand in der Gesinnung. Das Wort Phrenen, das hier im Griechischen erscheint, erscheint nur hier im Neuen Testament, aber es verwandt mit dem Wort, das zum Beispiel in Römer 8 vorkommt, wo Paulus von der Gesinnung des Geistes und von der Gesinnung des Fleisches spricht. Die Gesinnung ist das, was unser Leben prägt, unser Denken, unsere Einstellung. Das prägt unser Leben. Das hatte Paulus schon am Schluss von Kapitel 13 gezeigt. Ich war damals ein Unmündiger im Denken und im Reden und im Tun. Als ich Mann wurde, dann tat ich das ab, was eines Unmündigen ist. Sagt er, also im Denken seid nicht Unmündige. Offenbar waren es die Korinther, zumindest zum Teil. Sie hatten das falsch gesehen mit den Geistesgaben. Und deswegen fordert Paulus sie auf, im Denken der Gesinnung nicht Unmündige zu sein. Aber in der Bosheit waren sie keine Unmündige. Da waren sie schnell da. Nicht? Da sollen sie Unmündige sein. Das heißt, das sollen sie lassen. Am Verstand seid Erwachsene, das steht im Griechischen Teleioi, Vollkommene heißt es eigentlich. Ich hatte das vorgestern war das, glaube ich, schon gesagt, dass das Wort vollkommen damals den Erwachsenen bezeichnete, im Gegensatz zum Unmündigen. Hier sehen wir das, wo die zwei gegenübergestellt werden. Also der Vollkommene ist der erwachsene Mensch. Hier erwachsen im Denken, erwachsen im Glauben, erwachsen in der Hingabe. Das, was Paulus auch in Epheser 4 ab Vers 12 sagt und 13 und 14, sagt, Gott hat der Gemeinde Gaben gegeben, Lehrer, Propheten, Evangelisten und Hirten und Apostel, damit alle Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes und vollkommene werden in der Erkenntnis und der Hingabe im Glauben. In der Kenntnis Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und nicht von jeder Lehre, von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Das ist das Ziel. Dass wir also in der biblischen Lehre verwurzelt sind und dass unser Denken in der biblischen Lehre verwurzelt ist und dass wir so dementsprechend auch in unserem Tun geprägt werden von der Bibel her. Dass wir eine biblische Erkenntnis haben, dass das unser Leben prägt. Und dass das unser gesamtes Tun auch prägt. Deswegen fordert Paulus sie auf. Sie haben in Zungen geredet, sie haben prophetisch geredet, aber sie waren im Denken Unmündige. Und sie waren der Bosheit nicht Unmündige, leider. Also korrigiert Paulus hier ihr Verständnis von den Geistesgaben. Und Paulus sagt dann anschließend, wozu die Geist des Sprachenreden gegeben ist. Deswegen, also wir müssen unbedingt diesen Zusammenhang sehen. Das sagt, heißt doch ganz klar, dass Paulus sagt, ihr habt ein falsches Verständnis. Wie ihr da in Sprachen redet oder in Zungen, das ist nicht das, was Gott gedacht hat. Und er sagt in Vers 21, es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das ist ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 11. Nun, warum spricht Paulus hier vom Gesetz? Das Wort Nomos, griechisch Gesetz, bezieht sich auf das alttestamentliche hebräische Wort Torah. Und Torah heißt wörtlich ungefähr Unterweisung. Das Wort bezieht sich oft auf die fünf Bücher Moses. Die werden als Gesetz bezeichnet, manchmal aber auch auf die ganze Offenbarung des Alten Testaments. Manchmal ist also mit dem Gesetz das gesamte Alte Testament gemeint, wie hier. Auch die Propheten sind eingeschlossen. Paulus zitiert ein prophetisches Buch und spricht vom Gesetz. Das ist die Autorität, das ist die Grundlage auch für Paulus, auch für das Sprachenreden. Nun, er bringt ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 11. Worum geht's dort? Dort geht's um Israel, dort geht's um die Propheten in Israel, die damals offenbar falsch prophetisch geredet haben und die Israel in die Irre geführt haben. Gott kündigt Israel das Gericht an. Dort heißt es in Vers 7, Jesaja 28, Vers 7, damit wir mitlesen können. Aber auch diese wanken vom Wein und taumeln vom Rauschtrank. Priester und Prophet wanken vom Rauschtrank, sind verwirrt und vom Wein taumeln und vom Rauschtrank und sie wanken beim Weissagen, torkeln beim Rechtsprechen. Das ist also dieser Zusammenhang. Und darum heißt es in Vers 13, sagt Gott, und das Wort des Herrn für sie wird sein. Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav. Hier ein wenig, dort ein wenig. Damit sie hingehen und rückwärts stürzen und zerschmettert werden, sich verstricken lassen und gefangen werden. Nun, wer versteht das schon? Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav. Hier ein wenig, dort ein wenig. Man weiß nicht genau, was damit gemeint ist, aber das ist eine Nachahmung der Assyrer, die kommen werden und Israel ins Gericht bringen werden. Israel in die Gefangenschaft führen werden. Und sie werden hingehen und rücklings umfallen. Das ist hier ganz klar ein Zeichen des Gerichts. Über Israel wird das Gericht kommen. Wenn Gott sagt, in fremden Sprachen werde ich zu ihnen reden, heißt das durch die Sprache fremder Nationen, die das Gericht herbeiführen werden. Nun ist aber ganz interessant, dass wir schon ein paar Kapitel weiter in Jesaja lesen, Kapitel 33, da ist die Rede vom kommenden Erlöser, der kommen wird. Und da sagt Gott, und ich werde nicht mehr zu ihnen reden in der Sprache fremder Nationen. Das Gericht wird er wegnehmen. Das ist also hier ganz klar ein Zeichen des Gerichts über Israel, weil sie Gottes Wort nicht hören wollen. Auch die Propheten, die Propheten weissagen falsch und führen Israel in die Irre. Das, was Paulus im folgenden Text bestätigt, Vers 22, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Das prophetische Reden aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Die Sprachen sind zum Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Nun, was ist damit gemeint? Ist doch fantastisch, nicht? Dann reden wir alle in Zungen und dann werden die Ungläubigen sich bekehren. Genau das meint Paulus nicht. Denn das sagt er im nächsten Vers, in den nächsten Versen. Genau das meint er nicht. Was meint er denn, dass das Sprachenreden ein Zeichen für die Ungläubigen ist? Er bezieht das hier auf das Zitat aus dem Alten Testament. Und das ist ein Reden in menschlichen Sprachen dort. Durch die Assyrer wird Gott das Gericht herbeiführen. Das heißt über die ungläubigen Juden, die Gottes Wort nicht hören wollen. Für sie ist das Sprachenreden ein Zeichen des Gerichts. Was geschah am Pfingsten? Die Apostel konnten plötzlich in verschiedenen Sprachen reden. Ich bin überzeugt, dass es ein Sprachwunder war und nicht nur ein Hörwunder. Steht auch so da. Gott gab ihnen die Fähigkeit, in verschiedenen Sprachen zu reden. Für die Juden war das ein Zeichen, dass das Heil auch den Heiden verkündigt werden soll. Also es war nicht nur für die ungläubigen Juden ein Zeichen, sondern auch für die gläubigen Juden, dass das Heil, dass das Evangelium auch in anderen Sprachen verkündigt werden soll. Aber diese Verkündigung des Evangeliums den Heiden gegenüber geht nach dem Neuen Testament Hand in Hand mit dem Gericht über Israel. Das, was Paulus im Römerbrief aufzeigt, das, was uns die Offenbarung, die Apostelgeschichte aufzeigt. Israel wollte nicht hören, deswegen, sagt Paulus, wird das Evangelium den Heiden verkündigt. So ist ihr Fall, Israels Fall, den Heiden zum Segen geworden. Römer 11. Aber sie werden wieder zum Glauben kommen. Es wird viel mehr zum Segen werden. Dann sagt Gott im Alten Testament, dann werde ich zu ihnen nicht mehr reden in der Sprache Fremder. In stammelnder Sprache heißt es wörtlich im Alten Testament. Siehe in Nachahmung, nicht Jesaja 28. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für den Glaubenden, sondern für den Ungläubigen. Also für den Ungläubigen, für die ungläubigen Juden, die nicht hören wollen. Es ist ein Zeichen des Gerichts. Aber gleichzeitig ist es ein Zeichen dafür, dass Gott das Evangelium auch den Heiden verkündigen lässt. Was geschah, als Petrus im Haus des Cornelius war? Da waren es nicht die Juden, sondern da waren es die Heiden, die plötzlich in verschiedenen Sprachen Gott priesen. Und die Juden sagen, ja, also haben auch sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Warum sollten sie nicht auch sie getauft werden? Also auch für die glaubenden Juden war das ein Zeichen, dass den Heiden das Evangelium verkündigt werden soll. Was geschah beim Turmbau zu Babel? Die Sprachen wurden verwirrt, ja? Plötzlich konnte niemand den anderen mehr verstehen. Sie wurden zerstreut. Wenn Gott hier das Zeichen des Sprachenredens gegeben hat in der neutestamentlichen Gemeinde, in der ursprünglichen Gemeinde, war das meines Erachtens nicht nur ein Zeichen des Gerichts über Israel, sondern auch, dass hier diese Sprachverwirrung zumindest zeichenhaft in der Gemeinde zeichenhaft überwunden wird. Und damit die Einheit hergestellt wird durch den Heiligen Geist. Zwischen Juden und Heiden. Das war ja damals gab eine große Kluft zwischen frommen Juden und den Heiden. Und das wissen wir aus dem Neuen Testament, dass es ein Kampf war, auch in der christlichen Gemeinde. Aber hier zeigt Gott, dass diese Sprachverwirrung und diese Zerstreuung zumindest in der Gemeinde zeichenhaft überwunden wird. Und dadurch können auch die Heiden das Evangelium in ihrer Sprache verstehen. Es ist interessant, wenn Paulus hier vom Zeichen spricht, dann hat er ein ähnliches Wort gebraucht schon in Kapitel 14, Vers 9, wo er von zeichenhaften Worten sprach. Das heißt, ja, wie soll der Nächste mich verstehen, wenn ich nicht zeichenhafte Worte brauche? Das heißt, Worte, die wir gegenseitig verstehen, wobei wir das Gleiche meinen. Und dieser Zusammenhang zeigt meines Erachtens nochmals klar, dass es hier um menschliche Sprachen geht. Nun, zweite Vershälfte, Vers 22. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Vielleicht nochmals ganz kurz, was heißt Weissagung? Wir denken dann so schnell daran, dass hier jemand mir sagt, was morgen mit mir passieren wird. Oder wenn ich jetzt rausgehe, was mir dann mit mir da draußen passieren wird. Aber das ist hier nicht gemeint. Das ist in der Bibel überhaupt nicht in erster Linie gemeint. Auch schon gar nicht im Neuen Testament. Sondern das heißt prophetisches Reden, im Auftrag Gottes reden, Gottes Wort weitersagen. Darum geht's. Die Grundlage für das prophetische Reden ist das Wort Gottes. Denn Paulus sagt auch weiter unten, Vers 29, dass das prophetische Reden beurteilt werden muss. Der Maßstab dafür ist auch nach Römer 12 das Wort Gottes. Der Maßstab für das Beurteilen des prophetischen Redens. Also es geht darum, Gottes Wort konkret für die jeweilige Situation zu verkündigen. Das ist prophetisches Reden. Vielleicht noch etwas. Das Wort prophetisch reden oder Weissagen wird in der Bibel meines Erachtens sehr breit gebraucht. Das heißt manchmal auch ganz einfach Zeugnis geben. Hanna hat im Alten Testament auch prophetisch geredet, die Mutter Samuels. Sie hat Zeugnis gegeben von der Größe Gottes. Sie hat Gott verherrlicht. Gott gepriesen für seinen Plan. Maria, die Mutter Jesu, hat es auch getan. Sie hat auch prophetisch geredet im Neuen Testament. Sie hat Gott verherrlicht. Sie hat Zeugnis gegeben. Also das Wort prophetisch reden wird ziemlich breit gebraucht in der Bibel. Wir müssen jeweils vom Kontext schauen, was genau gemeint ist. Hier geht es um die Verkündigung des Wortes Gottes in der Gemeinde. Nun, warum sagt Paulus nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden? Soll das nicht auch für die Ungläubigen sein? Müssen die dann ausgeschlossen werden? Nun, der Kontext zeigt, dass das für diejenigen ist, die glauben wollen. Das können Menschen sein, die noch nicht unbedingt wiedergeboren sind, aber sie kommen und wollen Gottes Wort hören und glauben. Und für die soll das Wort Gottes klar verkündigt werden. Das zeigt uns der nächste Vers. Wenn wir das nicht sehen, dann sehen wir einen Widerspruch zwischen Vers 22 und Vers 23. Wir müssen das also unbedingt sehen. Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige und Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Die ganze Gemeinde, hier kommt die ganze Gemeinde zusammen. Und alle in Sprachen reden, das heißt wohl nicht, dass jeder, wirklich 100% jeder in Sprachen spricht, in fremden Sprachen, ne? Wenn hier gesagt ist, alle, heißt das nicht unbedingt 100% alle. Aber sagen wir mal, die meisten, egal wie, vielleicht auch nur 10, ja, oder 20. Und das ist so ein komisches Gemurmel und niemand versteht. Und sagt, und es kommt ein Unkundiger herein und der wird hier genauer beschrieben als Ungläubiger, also noch nicht Wiedergeborener. Nun, wir hatten das gestern Abend schon, das Wort Unkundiger. Ich hatte gesagt, das war damals der Mensch, der nicht Fachmann war in einem bestimmten Bereich. Hier geht es um die Sprachen, der also diese Sprache nicht versteht. Es kommt ein Ungläubiger rein und hat keine Ahnung, was da erzählt wird. Werden Sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Was heißt das, von Sinnen sein? Im Griechischen meinomai. Und meinomai, das Verb, ist verwandt mit mantoio. Und damit verwandt ist das Verb mantis, das heißt sia. Mantoio heißt wahrsagen. Das Verb ist also verwandt mit dem Wort Wahrsager. Diese sia, Zitat aus der Studienbibel, schäumten, rasten und schrien, gaben seltsame und schreckliche Geräusche von sich, knirschten manchmal und taten viel dergleichen. Diese Leute gerieten so sehr in Ekstase, also in Verzückung, dass sie völlig außer sich waren, soweit das Zitat. Bei einem solchen Seher ist, wie Plato bezeugt, jeder Gebrauch des Verstandes ausgeschaltet. Das ist mit dem Heiligen Geist aber ganz anders. Ich zitiere nochmals die Studienbibel. Der Mensch ist nicht außer sich oder rast, wenn er vom Heiligen Geist geführt wird, sondern er wird weise und zurückhaltend, wenn er in der Gegenwart Gottes erfüllt wird. Soweit das Zitat. Mit anderen Worten sagt Paulus hier meines Erachtens, wenn das so ist bei euch und es kommt ein Ungläubiger herein, er würde meinen, er sei in einem Mysterienkult gelandet. Dort, wo die Leute wirklich gerast haben, in Verzückung geraten sind und in Zungen gesprochen haben, was immer das meint, also in komischen Sprachen gesprochen haben, dieser Mensch würde nicht mehr unterscheiden können. Kein Wunder. Er würde also genau das nicht tun, was man erwartet. Er würde sich nicht bekehren, weil er nicht verstehen könnte, was hier geschwätzt wird, geplappert wird. Vers 24. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Vielleicht noch Vers 25 dazu. Das Verborgene seines Herzens wird offenbart und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Er wird von allen überführt. Wie? Nicht indem ich sage, Alex, du hast gestern diese und diese Sünde begangen, ne? Vor allem. Ich meine, das wäre ziemlich lieblos, wenn ich das täte. Ne? Und du hast diese Sünde begangen. Sondern indem ich Gottes Wort klar verkündige, erkennt der Mensch, wie sein Zustand ist. Das Wort Gottes ist ein Spiegel für unser Herz. Das offenbart das Verborgene des Herzens. Das Wort Gottes offenbart die verborgenen Motive des Herzens. Überführen heißt auch ans Licht bringen, aufdecken. Johannes 16, Vers 8 sagt Jesus, dass der Geist die Welt von ihren Sünden überführen wird. Der Geist Gottes wird die Welt von ihren Sünden überführen. Und im 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt Paulus, dass jedes Wort Gottes Gott gehaucht ist, oder jede Schrift wörtlich Gott gehaucht ist, eingegeben durch den Geist und dazu dient zur Überführung, nämlich von Sünden. Durch den Geist, durch das Wort Gottes werden Menschen von ihren Sünden überführt. So lesen wir es auch im Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis zur Scheidung von Geist und Seele, auch von Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. In Jeremia 23 lesen wir, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Gottes Wort offenbart die Sünden des Herzens. Und so können Menschen ihre Sünde erkennen, ihren sündigen Zustand und können sich bekehren. So wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbieten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das ist übrigens eine Anlehnung offenbar an Jesaja 45, Vers 14. Jesaja 45, Vers 14. Da lesen wir, so spricht der Herr, der Erwerb Ägyptens und der Handelsgewinn von Kusch und die Sebia, hochgewachsene Männer werden zu dir übergehen und dir gehören. Sie werden dir nachfolgen, in Fesseln werden sie zu dir übergehen und sie werden sich vor dir niederwerfen, werden zu dir flehen. Ja, bei dir ist Gott. Es gibt keinen sonst, keinen Gott. Soweit das Zitat aus Jesaja 45. Dazu dient das prophetische Reden. Also in diesem Sinn auch für Ungläubige, die das Wort hören möchten. Sie können sich dadurch bekehren, dass Gottes Wort verständlich verkündigt wird. Vers 26. Was ist nun, Geschwister oder Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat jeder eine Lehre, eine Sprache, hat eine Offenbarung, eine Übersetzung. Alles geschehe zur Erbauung. Hat jeder eine Lehre? Hat jeder ein Sprachenreden? Hat jeder eine Übersetzung? Hatte Paulus nicht vorher das Gegenteil gesagt? Kapitel 12, ab Vers 28 zum Beispiel. Hat er ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass nicht jeder Lehrer ist, dass nicht jeder in Sprachen spricht, dass nicht jeder heilen kann, dass nicht jeder leiten kann. Warum sagt er denn so? Manche verstehen diesen Satz deswegen als Frage. Sollte jeder haben? Und die Antwort wäre dann nein. Aber ich denke, dass es nicht eine Frage ist, auch nicht ein Sollzustand beschreibt, sondern ein Istzustand. So ist es bei euch. Und wenn Paulus sagt, jeder, dann heißt es nicht, dass jeder Einzelne alles hat, sondern der hat eine Lehre, der hat eine Sprache, der hat das, der hat das. Also nicht jeder Einzelne hat alles, das wäre unmöglich, unmöglich. Und wenn er sagt, jeder Einzelne, dann zeigt uns gerade der erste Korintherbrief, dass nicht 100% jede Person gemeint ist in der Gemeinde. Also Paulus beschreibt hier einen Ist-Zustand und nicht einen Soll-Zustand. Er sagt, so ist das bei euch. Übrigens dieser Satz, was ist nun? Diese Frage begegnete uns schon in Vers 15, genauso wörtlich. Was ist nun? Und wir sehen, dass der erste folgende Satz dann jeweils nicht das ausdrückt, zum Ausdruck bringt, was Paulus will. Er sagt, so ist das, ich aber, und hier liegt die Betonung auf dem letzten Satz. Ist ganz klar, so ist es bei euch, sagt Paulus. Aber was missachtet wurde, ist dieser Satz hier. Alles geschehe zur Erbauung. Diese Gaben waren vorhanden. Denk mal an Kapitel 1, wo Paulus Gott dankt, dass sie überreich an Gnadengaben hatten. Das war nicht das Problem. Aber er sagt, alles soll zur Erbauung geschehen. Das war das große Problem in Korinth. Vers 27. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus oder, wie ich gesagt habe, einer übersetze. Soll nicht ein Durcheinander sein, soll der Reihe nach geschehen. Wenn jemand in fremder Sprache das Evangelium verkündigt, dann der Reihe nach, wie das prophetische Reden auch, aber nicht ohne Übersetzung. Dann soll er schweigen. Es soll für alle übersetzt werden, damit diejenigen, die Deutsch sprechen, die Russisch sprechen, die Englisch sprechen, damit alle verstehen. Nicht? Na gut, natürlich sprachen sie damals nicht Deutsch, nicht Englisch, nicht Russisch, aber Griechisch und andere Sprachen. Nicht? Sollten alle verstehen. Vers 28. Wenn aber kein Übersetzer da ist, so schweige in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Soll man für sich in Sprachen reden, wenn der Gemeinde nicht übersetzt wird? Also in der Gemeinde ist klar, da soll alles verstanden werden, deswegen kein Sprachenreden ohne Übersetzung, damit alle verstehen. Soll man für sich denn in Sprachen reden? Nun, ich weiß nicht genau, wie Paulus das meint, aber ich habe den Eindruck, dass das auch wieder, also auf jeden Fall ein Zugeständnis ist, dann möge er für sich reden und für Gott. Vielleicht auch ein bisschen ironisch gemeint, denn Paulus sagt im 2. Korinther 5, Vers 13, 2. Korinther 5, Vers 13, damit wir mitlesen können. Denn wenn wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. Sind wir aber bei gesundem Verstand, so sind wir es für euch. Waren wir in Verzückung, so waren es für Gott. Die Korinther rühmten sich, in Verzückung zu sein, scheinbar in Erfüllung des Heiligen Geistes, in einem Trancezustand zu sein. Paulus sagt, waren wir in Verzückung, so waren es für Gott, hier offenbar ironisch gemeint. Aber unser Anliegen ist, bei klarem Verstand zu sein und das für euch. Denn er sagt im Kontext hier, die Liebe Christi treibt uns. Sie motiviert uns, bei klarem Verstand zu sein und das für euch. Ob Paulus ein bestimmtes Sprachengebet so stehen lässt, weiß ich nicht. Immerhin sagt er, was in der Gemeinde geschieht, soll für alle geschehen. Das ist ganz klar, meine ich. Das soll nicht selbstherrlich geschehen. Vers 29. Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Es ist genau wie das Sprachenreden. Es soll klar das Wort Gottes verkündigt werden und das der Reihe nach. Und wir haben vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, am Sonntagmorgen meistens einen Prediger nicht. Ich erlebe andere Gemeinden, da gibt es immer zwei Predigten oder einzeln sogar drei Predigten. Ihr sagt, Paulus, eins, zwei oder drei sollen prophetisch reden, sollen Gottes Wort verkündigen, nicht mehr. Und wenn das in fremder Sprache geschieht, dann nicht ohne Übersetzung. Vers 30. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Das soll auch in der Ordnung geschehen, damit nicht zwei gleichzeitig in der Gemeinde reden. Vers 31, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, alle prophetisch reden, damit alle lernen und alle getröstet werden. Das prophetische Reden dient hier zum Lernen. Paulus unterscheidet an manchen Stellen das prophetische Reden vom Lehren, von den Lehrern. Die Propheten unterscheidet er von den Lehrern. Aber hier sagt er, durch das prophetische Reden soll man lernen. Das heißt, Paulus macht nicht so eine eindeutige Abgrenzung. Manchmal überschneidet sich das. Ganz klar, wie hier. Also mit dem prophetischen Reden ist auch ein Lehren gemeint. Alle sollen lernen. Das ist das Ziel, dass die ganze Gemeinde lernt und getröstet oder ermutigt wird. Und korrigiert wird, ermahnt wird natürlich. Paulus schreibt von Menschen, die ständig lernen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2. Timotheus 3, Vers 7. Die gibt es auch. Weil die Grundlage für ständiges Lernen nicht das Wort Gottes ist. Sie lernen ständig, aber kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Paulus selbst ist ein Beispiel, wie man lehren soll, wie man ermutigen soll. Das sehen wir in seiner Rede an die Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte 20 ab Vers 17. Paulus sagt, ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ich habe das Evangelium von der Gnade verkündigt. Ich habe euch ermahnt, Tag und Nacht und die Umkehr zu Gott und den Glauben an Jesus Christus bezeugt. Tag und Nacht, 3 Jahre lang unter Tränen, privat in den Häusern und öffentlich. Den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt und sagt dann am Schluss, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das euch erbauen und euch das Erbteil unter allen Geheiligten geben kann. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das euch erbauen kann. Gottes Wort erbaut, wenn es richtig verkündigt wird. Und das sollten wir nicht vernachlässigen. Nicht vernachlässigen. Steht im Zentrum. Auch vom Gottesdienst und gerade vom Gottesdienst. Vers 32. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan oder unterordnet, hypotassetai steht hier im Griechischen. Das heißt, der Prophet spricht nicht in einem Trancezustand, in einem verzückten Zustand. Er ist bei klarem Verstand. Das ist nicht ein magisches Wirken. Das hatte ich schon am ersten Abend betont. Nicht? Das Wirken des Heiligen Geistes unterscheidet sich ganz klar vom magischen Wirken der Dämonen. Die Dämonen nehmen Menschen einfach in Besitz, dass sie nicht mehr nüchtern denken können, weil sie scheinbar so voll Geistes sind. Aber Gottes Geist befreit uns. Auch der Prophet, der inspiriert ist durch den Heiligen Geist, erfüllt wird durch den Heiligen Geist, ist bei klarem Verstand. Und sein Geist, sagt Paulus, ist ihm unterordnet. Nicht umgekehrt. Nicht ich bin dem Geist unterordnet, sondern der Geist ist mir unterordnet. Und ich lasse mich natürlich vom Geist Gottes dabei leiten. Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das gab es eben offenbar in Korinth nicht. Die Ordnung, den Frieden, sondern es gab Unordnung. Diese inspirierten Menschen dort, die voll Geistes sein wollten, stifteten Unordnung. Aber der Geist Gottes ist nicht ein Gott, oder der Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, und der Geist Gottes bringt Ordnung, auch in den Gottesdienst. Im Gottesdienst, sagt Paulus, soll Ordnung sein. Ein Gott der Ordnung und des Friedens. Vers B, 33b, bezieht sich dann auf den nächsten Vers. Und da ist ein Abschnitt, der nicht allen passt. Wenn ihr mir erlaubt, dann werde ich diese Verse trotzdem ansprechen. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sagt Paulus, sollen eure Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie das Gesetz sagt. Nun, einige meinen, das sei eine spätere Einschiebung, eine Glosse. Paulus habe diesen Text nicht geschrieben, weil es ihm nicht passt. Aber wir haben keine Textzeugen dafür. Wir müssen davon ausgehen, dass Paulus diesen Text geschrieben hat. Sie meinen, er passt nicht in den Kontext, aber sehr wohl passt er. Denken wir an Korinth. Diese Leute lebten in Korinth. Da waren die Mysterienreligionen vertreten und vor allem der Dionysos-Kult. Und in Korinth wurden nur Frauen zugelassen zum Dionysos-Kult. Und die haben da prophetisch geredet, die haben Zungen geredet, die haben sich zum Teil die Kopfbedeckung abgezogen, die haben sich zum Teil ganz nackt ausgezogen, die Frauen dort. So voll Geistes waren sie. Und wir haben schon Kapitel 11, haben wir nicht gesehen, haben wir nicht angesprochen, aber das sehen wir, Kapitel 11, dass die Frauen in Korinth ein Problem waren. Sie wollten sich emanzipieren. Und haben das Gleiche offenbar auch im christlichen Gottesdienst getan. Wahrscheinlich nicht so extrem, aber ähnlich haben sie es getan. Und das war hier offenbar auch der Fall mit dem prophetischen Reden und mit dem Zungenreden. Ich gehe davon aus, dass vor allem einzelne Frauen, nicht die Frauen, aber einzelne Frauen ein Problem waren. Und deswegen spricht Paulus das hier an. Und es geht hier um das prophetische Reden und um das Beurteilen des prophetischen Redens. Wie wir im Kontext sehen, geht es nicht allgemein darum, dass Frauen überhaupt nichts im Gottesdienst sagen dürfen. Denn Kapitel 11 hatte Paulus gesagt, wenn die Frau prophetisch redet, das heißt, wenn sie Zeugnis gibt in der Gemeinde und betet, soll sie sich den Kopf nicht enthüllen dabei. Also es geht hier um das prophetische Reden und um das Beurteilen des prophetischen Reden. Dann soll die Frau schweigen, sagt Paulus, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, zu verkündigen. Reden heißt auch verkündigen, gerade im 1. Korinther 14, sondern sie soll sich unterordnen, wie das Gesetz sagt. Nun sagt das Gesetz, dass die Frau nicht reden soll in der Gemeinde. Finden wir nicht im Gesetz, im Alten Testament. Darauf bezieht Paulus das offenbar auch nicht. Aber das Gesetz sagt, so sagt Paulus das hier, dass die Frau sich unterordnen soll. Und er leitet das, wenn wir das Kapitel 11 betrachten, vom Schöpfungsbericht ab. Gott hat den Mann zuerst geschaffen und dann die Frau, und die Frau um des Mannes Willens geschaffen und nicht umgekehrt. Und daraus leitet Paulus diese Unterordnung ab. Das war Gottes Plan so, dass der Mann die Hauptverantwortung trägt, dass der Mann das Haupt ist, die Frau nicht Sklaven des Mannes, natürlich nicht, aber dass sie diese Hauptverantwortung des Mannes respektiert und das auch im Gottesdienst. Das sagt das Gesetz, sagt Paulus hier. Das ist nicht eine Erfindung des Paulus. Und sagen Sie manche, ja, Paulus war eh ein Frauengegner. Stimmt nicht. Er sagt, Damit stehe ich im Einklang mit dem Alten Testament. Und aus dieser Unterordnung der Frau leitet er ab, dass die Frau schweigen soll. Das heißt, es geht hier um ein Reden, das dieser Unterordnung widersprechen würde. Wenn die Frau redet, dann respektiert sie das nicht. In diesem Sinn redet, dann respektiert sie nicht, dass sie sich dem Mann unterordnen soll. Und deswegen soll sie schweigen. Dass es ein Problem gab in Korinth mit den Frauen, besonders mit bestimmten Frauen, das sehen wir dann in den nächsten Versen. Vers 35. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Das Wort schändlich, das kam bereits in Kapitel 11 vor. Die Frauen haben sich damals offenbar ziemlich unanständig benommen. Falsch, nicht die Frauen, sondern ich gehe davon aus, dass bestimmte Frauen waren. Vielleicht auch bestimmte Männer. Vers 36. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen, sagt Paulus den Frauen. Von euch allein. Oder ist es zu euch allein gelangt? Seid nur ihr unter Besitz des Geistes. So, ich meine, dass wir hier spüren, dass es ein Problem gab mit gewissen Frauen in der Gemeinde. Und deswegen, dass Paulus deswegen in diesem Umfeld darauf eingeht. Und dann kommt Paulus auf das Thema zurück. Also ich meine, dass es kein Zufall ist, dass dieser Abschnitt, wo es um die Frau geht in der Gemeinde von Korinth, dass er genau dazwischen steht. Sie müssen diesen Zusammenhang hier sehen. Vers 37. Wenn jemand meint, dieser Satz ist uns aus dem Korintherbrief bekannt, der erscheint einmal und noch einmal und noch einmal. Das heißt, wenn jemand meint, einige meinten offenbar damals in Korinth, nicht alle. Es gab auch andere, es gab auch wirklich geistliche Christen. Aber es gab gewisse, die meinten, wenn jemand meint, ein Prophet oder ein Geistlicher, so wörtlich, zu sein. Was ist dieser Geistliche? Ein Prophet ist einer, das ist hier ein Problem gewesen, das prophetische Reden der Gemeinde. Aber ich denke, dass Paulus hier vor allem an das Sprachenreden denkt. Wenn er sagt, oder sonst ein Geistlicher, ein Geistbegabter. Also es sind die Propheten und die Sprachenredner, die ein Problem darstellten in Korinth. Und sagen, wenn jemand meint, so einer zu sein, dann wisse er, dann erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Nun, es gibt immer wieder Menschen, die sind so geistlich, die brauchen die Bibel nicht. Auch in der Verkündigung brauchen sie die Bibel nicht. Sie haben ja den direkten Draht zu Gott durch den Heiligen Geist. Der Geist gibt sie ihnen direkt ein. Nun, dieser Geist, der die Bibel inspiriert hat, der uns Gottes Wort gegeben hat, der wird uns nicht was völlig anderes eingeben. Und da können wir wissen, dass das wohl kaum der Heilige Geist sein kann. Wenn er uns was völlig anderes erzählt. Selbst für einen Apostel Paulus war es ganz wichtig, dass das, was er weiter sagte, was er verkündigte, im Einklang mit dem geschriebenen Wort Gottes steht, mit dem Alten Testament oder mit dem Gebot des Herrn. Das betont er hier, dass es ein Gebot des Herrn ist. Also müsst ihr euch nicht schlecht fühlen, nicht? Jemand kommt und sagt, du bist nur noch nicht geistlich genug. Sonst hättest du diese Erkenntnis auch, diese Geistesfülle, sonst bräuchtest du das Wort Gottes gar nicht mehr. Wenn wir uns auf das Wort Gottes berufen, dann ist es in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Das ist unsere Grundlage. Wir hatten heute Morgen vom papierenden Papst gesprochen. Ne? Also durchaus nicht. Die Bibel beansprucht Gottes Autorität. Vers 38, wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch nicht erkannt. In Klammern steht hier in der Elberfelder Bibel, wird er von Gott nicht erkannt. Das Nicht-Erkannt-Werden ist dementsprechend offenbar ein sogenanntes Passivum Divinum, ein göttliches Passiv. Die Bibel bringt das manchmal so zum Ausdruck, wenn Gott das Subjekt ist. Gott wird ihn nicht erkennen. Die Korinther rühmten sich ihrer Erkenntnis. Paulus sagt, unsere Erkenntnis ist hier Stückwerk. Wichtig ist vor allem, dass wir von Gott erkannt sind, dass wir von Gott erwählt sind. Vollkommen erkennen werden wir erst im Himmel. Und wer von Gott erkannt ist, der wird sich dem Wort Gottes unterordnen. Der wird erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist, die Grundlage für unser Leben. Vers 39, daher, Brüder, Geschwister, eifert danach, prophetisch zu reden, zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Daher nun, meine Brüder, so die meisten Textzeugen oder die Mehrheit der Textzeugen, der alten Textzeugen, heißt es, daher meine Brüder. Dieser Ausdruck erscheint im 1. Korintherbrief dreimal in 1 Vers 1, in 11 Vers 33, also viermal insgesamt und noch in 15 58 und ist immer eine Schlussfolgerung von dem, was vorher ausgeführt wurde. Bezieht sich auf eine Schlussfolgerung. Das heißt, wenn Paulus dir sagt, daher meine Brüder, fasst er das nochmal zusammen, was er im gesamten Kapitel zum Ausdruck gebracht hat. Mit ein paar Sätzen. Eifert danach, prophetisch zu reden. Paulus sagt, ich möchte, oder eifert nach den Geistesgaben, sagt er im Vers 1, vor allem aber, dass ihr alle prophetisch redet. Dass ihr prophetisch redet, dass ihr Gottes Wort klar verkündigt, weil die Gemeinde dadurch erbaut werden kann. Das wiederholt er hier und sagt, und hindert das Reden in Sprachen nicht. Wie das gemeint ist, haben wir ausführlich gesehen. Die Verkündigung in fremden Sprachen, die Verkündigung des Evangeliums in fremden Sprachen sollen wir nicht verhindern, wenn sie übersetzt werden, so dass sie verstanden werden. Denn allein dadurch kann die Gemeinde erbaut werden. Dann noch der letzte Vers. Und er betont das, was Paulus im gesamten Kapitel betonen wollte und betont hat. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Noch ein Satz, der betont wurde, und zur Erbauung. Anständig heißt, so dass man sich in den Leib Christi einfügt. Die Liebe ist, verhält sich nicht unanständig, hatte Paulus gesagt. Geprägt durch die Liebe, so dass man sich in den Leib Christi einfügt und dass man die Gemeinde erbaut. Und in Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht ein Gott der Unordnung. Deswegen sollen sich die Geister der Propheten den Propheten unterordnen, hatte Paulus vorher betont. Also zusammengefasst, das Kapitel 14, es geht Paulus darum, dass in der Gemeinde Gottes Wort verständlich weitergegeben wird zur Lehre, zur Tröstung, zur Ermahnung, zur Erbauung. Und dass alles, was wir in der Gemeinde tun, zur Erbauung der ganzen Gemeinde geschehen soll. Dazu dient vor allem das Prophetische, die prophetische Verkündigung, die klare Verkündigung des Wortes Gottes. Wenn jemand in einer fremden Sprache das Wort Gottes verkündigt, dann soll es für alle übersetzt werden. Sonst soll man schweigen in der Gemeinde. Soweit dieses Kapitel. Sollen wir gleich zu den Fragen kommen oder wie hast du das gesehen? Gibt es Fragen? Alles klar. Ja, Paulus sagt ganz klar, ein Zeichen für die Juden, ein Sprachenreden damals. Und in dem Sinn brauchen wir das nicht. Im Jahr 70 ist das Gericht über die Juden gekommen. Und das ist klar, das war damals eine klare Rede, eine klare Sprache Gottes. Und deswegen brauchen wir das in dem Sinn nicht. Ich meine, wenn Gott jemand von uns die Gabe schenkt, in einer fremden Sprache das Evangelium zu verkündigen, dann kann er es und dann wollen wir dankbar sein. Aber in der Regel müssen wir diese Sprachen lernen. Nicht? Gott unterstützt ja auch nicht die Faulheit. Jemand zu faul ist, eine Sprache zu lernen, glaube ich nicht, dass der Geist Gottes das unterstützt. Ja, sonst braucht ja auch niemand Medizin zu studieren, nicht? Wäre viel einfacher. Gott schenkt mir einfach die Gabe zu heilen und ich heile alle und fertig, Schluss. Aber das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Gott kann uns das schenken, was er will, aber es dient dann immer zur Erbauung der ganzen Gemeinde. Und es dient dazu, dass das Evangelium, das Wort Gottes verkündigt wird. Für Ungläubige, damit sie sich bekehren, für Gläubige, damit sie erbaut werden, der Erkenntnis wachsen, der Hingabe wachsen, getröstet und ermahnt werden. Viele praktizieren halt heute leider so wie die Korinther. Ich meine, es ist ein großes Missverständnis. Sonst? Ja, bitte.
Gibt es Fälle heute, dass Gott schenkt, irgendwie fremde Sprache, die er nicht gelernt hat?
Ich habe mal erwähnt, dass ich jemanden kenne, der scheinbar Deutsch nie gelernt hat und Deutsch spricht. Nicht fehlerlos, aber er spricht gut Deutsch und evangelisiert, predigt und so weiter auf Deutsch. Ich will es nicht ausschließen. Gott ist imstande dazu. Wenn er es tut, dann sei ihm die Ehre. Aber ich muss da nicht beleidigt sein, wenn ich mir vielleicht mühsam eine Sprache erlernen muss. Ne? Auch darin kann ein Segen liegen. Manche haben auch die Gaben, Sprachen schnell zu lernen. Das ist auch eine Gabe. Ich kann ja Gott nicht befehlen, was er kann. Aber ich weiß, dass Gottes Geist nicht gegen das Wort Gottes handeln wird. Denn ich muss ja prüfen, ob es wirklich von Gott kommt oder nicht. Also manche haben sich schon irgendwie mühsam das Sprachenreden beigebracht und das war für sie aber kein Segen und mussten nachher darum bitten, dass Gott ihnen das nimmt. Und sie wurden befreit. Ja, in diesem Sinn war es kein Segen. Also vorsichtig, wenn Gott will, wenn er mir diese Gabe schenken will, dann wird er es tun. Wichtig ist, dass ich bereit bin, ihm zu dienen und gehorsam zu sein. Ja? Ist ein bisschen schwierig. Ich habe dazu nicht viel gesagt vorher. Bisschen schwierig, Paulus geht ja auf die Situation ein. Ich habe schon mal erklärt, es ist wie mit einem Telefongespräch, wo ich eine Seite höre, aber nicht immer weiß, was die andere Seite spricht. Und ich male mir das aus, aber ob das immer stimmt, nicht? Also Paulus gibt hier Antworten auf Probleme, auf Fragen, die da waren und reagiert. Und ich weiß nicht immer, wie genau die Probleme ausgesehen haben. Aber ich denke, es ist einfach so gewesen, dass mir einem plötzlich das eine Wort Gottes wichtig war. Und es geht hier darum, da haben offenbar mehrere zusammengeschwätzt, nicht? Gleichzeitig gesprochen. Und das möchte Paulus nicht. Wenn dem einen Gottes Wort jetzt plötzlich offenbart wird, dass ihm wichtig ist, dass er den Eindruck hat, das soll ich weitergeben, dann soll der andere schweigen, das soll nicht gleichzeitig reden. Es geht hier mehr um die Ordnung, denke ich. Wie immer das genau ausgesehen hat. Das kann ja sein, dass jemand Eindruck hat, ich muss jetzt unbedingt durch den Geist dieses Wort Gottes jetzt weitergeben. Am Aber natürlich müssen wir uns ehrlich prüfen, ob es wirklich Gottes Geist ist, der möchte, dass ich das weitergebe. Oder ich soll ein Zeugnis geben, nicht? Ich soll ein Zeugnis geben. Ich sollte jetzt, viele haben Eindruck, ich soll ein Zeugnis geben. Tun es nicht. Ne? Wieso sollen sie es nicht tun? Denn das war's.
Wie kann das Streben und Bemühen nach Kapitel 14, Vers 1 praktisch aussehen?
Ja, wörtlich eifern. Ich habe versucht, den Zusammenhang zu erklären, zu erläutern. Das ist wichtig, dass wir das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Auch Kapitel 12, Vers 31, eifert nach den größeren Gaben. Sollen wir eifern oder nicht? Ich habe gesagt, die Korinther waren ja Eiferer. Nicht ich habe es gesagt, sondern Paulus sagt das ausdrücklich. Da ihr ja Eiferer der Geister seid, Kapitel 14, Vers 12. Und die Liebe eifert nicht. Das sieht ganz einfach, meines Erachtens, ganz einfach danach so aus, dass ich alles, was ich tue, dass ich bestrebt sein soll, alles, was ich tue in der Gemeinde, dass das in Liebe geschieht. Und dass ich natürlich meine Gaben und Fähigkeiten entwickle, heranbilden lasse, um damit der Gemeinde zu dienen, in Liebe. Nicht um aufgeblasen zu sein, zu zeigen, wie geistlich man ist. Also das soll unser Anliegen sein. Dass die Liebe meine Fähigkeiten prägt, sodass ich sie so einsetze, dass die ganze Gemeinde erbaut wird. Ich habe den Eindruck, ist alles soweit klar. Die Korinther-Auslegung ist noch da, es sind nicht mehr so viele Exemplare. Da kann man alles nochmals in der Ruhe nachlesen und vieles mehr, was ich hier nicht sagen konnte. Auch viele Zusammenhänge aus dem gesamten Korintherbrief ist mir mal aufgefallen, als ich anfing, das erste Kapitel auszulegen. Übrigens war das in dem Jahr, wo ihr Bruder bei mir in der Abendbibelschule war mit seiner Frau und seiner Tochter. Dann habe ich das alles so einigermaßen gründlich bearbeitet, den ersten Korintherbrief. Als ich im ersten Kapitel anfing, war mir vieles schon klar mit Kapitel 12 bis 14. Sich diese Zusammenhänge da im Kapitel 1 schon gesehen habe, Kapitel 1 und 2. Und das hilft uns, also die Erklärungen noch dazu zu lesen, sodass wir diese Zusammenhänge sehen. So, ich hoffe, ihr seid noch nicht ganz ausgebildet durch diese paar Tage, sodass ihr bereit seid, noch weiter zu lernen. Ich muss auf jeden Fall immer noch dranbleiben. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen.